So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Moin moin, hier spricht der kulinarische Podcast Miso, weshalb, warum? Folge 40. Ich komme nun zu einem Mann, der heute hier sitzt, im wunderschönen Bayern und sozusagen unser Quotenbayer ist. Moment mal, darf ich das überhaupt sagen? Nicht, dass ich morgen aus dem Podcast geschnitten werde, aber egal. Ich bin diese Woche joggen gewesen und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was Daniel eigentlich ist. Fassen wir zusammen. Er ist ein Mann, er ist gut gebaut, er hat einen Beruf, wo eine Linse zugehört, er macht Fotos und, was die wenigsten wissen, er kann neuerdings ohne Handy telefonieren. Es ist doch ganz klar, dass der Mann, der in Augsburg sitzt, unser Daniel, in Wirklichkeit unser Superman ist. Daniel, herzlich willkommen heute hier bei Miso, weshalb, warum?
Ja, schönen guten Abend. Ja. Also... Ja, ich erzähle gleich noch was dazu.
Ich denke auch. Erzähl uns mal, wie es dir geht. Clark. Kommen wir zum nächsten Mann, der in Norddeutschland heute sitzt und mir fast Gesellschaft leistet. Wenn er wieder seine putzige Stimme raushöhlen würde, könnte ich ihn vielleicht auch aus dem Garten hören. Ich begrüße den Mann, der in Hannover sitzt. Genauer gesagt in einem Stadtteil mit B. Das ist der Jonas. Und wenn der Jonas ein Superheld wäre, wüsste ich, welcher er wäre. Er wäre nämlich Deadpool. Denn entweder... Er ist wach und macht gute Sprüche oder er schläft während der Sendung. So ist er. Ich begrüße Jonas.
Ja, hello again.
Ja, und dann kommen wir zum heutigen Stargast unseres Podcasts. Uns hat es letzte Woche so gut gefallen und wir sind so aus der Zeit geflogen, dass wir gedacht haben, hey, wir haben ein bisschen Mitleid mit Justus, weil wir glauben, der hat unter der Woche auch viel Zeit abends. Und... Da habe ich mir überlegt, wenn wir heute hier in Superheldenmanier sind, haben wir natürlich auch was Passendes für den Justus, weil er ist der Mann, der tagsüber in einem kleinen Craftbeerladen in Düsseldorf arbeitet. Und wenn es drauf ankommt, wird er groß und stark und grün und reißt das Holz mit bloßen Händen vom Balkon oder der Terrasse. Er genau. Ist unser unglaublicher Hulk. Hallo Justus.
Hallo.
Ja. Ja, und ich bin auch noch da. Hallo, Philipp. Ich grüße euch.
Unsere Catwoman.
Ja, ich habe überlegt, wer ich sein könnte, aber ich habe gedacht, ich überlasse das euch, wenn ich eure Catwoman bin. Ich ziehe nachher noch mein kleines Lederkorsett an, dann genau. Ja, schön. Donnerstagabend. Wir sind mitten im Mai, 20.30 Uhr. Wir nehmen auf und wir sind zu viert. Was kann es Besseres geben?
Und Folge 40, ne? Ja. Kleines Jubiläum. Kleines Jubiläum, Freunde.
Endlich kommen wir mal in eure Altersschicht. Also von 2 von 4 sozusagen. Die anderen sind ja noch ein bisschen jünger. Fast. Ne? Mhm. Oder?
Ja. Daniel hat doch gerade erst seine Frischzellenkur hinter sich, oder?
Ach so, ja. Du, der sieht irgendwie so, irgendwie geht's ihm gut, glaube ich.
Er hat sich auch heute wieder direkt in sein Zimmer mit vielen Windows gesetzt, ne?
Aha. Irgendwie, ja. Also, ich habe mich irgendwie danach gefühlt.
Wir müssen Melinda uns da mal drüber unterhalten.
Daniel, wie ist denn eigentlich die Sprachqualität von deinem Surface? Ist die gut? Du hast ja doch jetzt ein neues Surface gegönnt, ne?
Ja, aber das ist ganz klein, das ist in meinem Arm.
Ach so.
Und ja, also ich glaube, momentan geht's ganz gut. Ich warte noch auf die Updates. Aber ein Update kriege ich erst in einem Monat.
Oh, nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht, Daniel. Wir warten dann drauf, wo du dein Poloshirt heute zerreißt und es da einfach das Superman-Logo ist und du so einfach aus dem Fenster rausfliegst und Augsburg rettest.
Man könnte auch auf einem Trip sein und es könnte so passieren, ja.
Du, apropos Trip, was ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn das? Wann gab es das? Gestern gab es das Update, ne?
Gestern, ja.
Aber Alkohol geht heute schon wieder, ne?
Ja.
Ja, nicht, dass du uns gleich wegkippst oder so.
Nö.
Wir wollten das nur aus versicherungstechnischen Gründen klären. Also wir haben es besprochen, es läuft.
Und
gibt's heute Alkohol? Sagt mal. Wo ich das
könnte sein.
Ist ein bisschen trocken, ne? Ich sag mal, das wäre ja, wie können wir eigentlich Justus im Podcast haben und nichts trinken, oder? Das war irgendwie so ein bisschen.
Das wäre komisch.
Du, was, der würde, stell dir mal vor, der würde abends ausnüchtern, einmal in der Woche.
Hier ist auch irgendwie was liegen geblieben vom letzten Mal, ne?
Ich hab das
Gefühl, wir haben nicht alles ausgetrunken letzte Woche.
Das haben wir nicht mehr geschafft, obwohl ja einige noch ein bisschen länger gemacht haben, wie ich gehört habe, ne?
Nein.
Nö. Manche haben ja morgens dann auch den nächsten Tag ein bisschen länger geschlafen, ne?
Ja. Also, ich nicht.
Ne, ich auch nicht.
Doch, ich glaube ich schon.
Naja.
Nee, ich hab auch nicht lange geschlafen, aber immer wieder.
Ah, okay. Ja, das ist quick and dirty, glaube ich, sagt man, ne?
Ja.
Sehr gut. Ja, du, wir können ja einfach mal jetzt hier so eine Überleitung machen, haben wir ja eigentlich schon. Da haben wir ja noch was ganz Feines aus Düsseldorf bekommen, ne? Also Düsseldorf war sozusagen nur eine Zwischenstation, wenn ich das hier so richtig sehe, ne?
Das ist richtig, ja.
Und wir haben das auch sehr professionell, diese Woche sind wir das angegangen, weil wir uns überlegt haben, okay, wir machen ja auch immer so eine kleine Feedback-Runde danach und besprechen, was war gut und was war nicht gut. Wir glauben, dass wir diesmal alle dasselbe Bier haben, das erste.
Wir gucken das gleiche. Mal.
Ja, oder das gleiche, genau. Entschuldigung. Da kommt wieder hier derjenige, der Vorlesen studiert hat.
Genau.
Kommt jetzt wieder her.
Aber die spannendste Frage des Abends ist ja, also wir wissen ja, welches Bier wir hier haben.
Ja, genau.
Welches Bier hat Justus denn im Ausschank heute?
Ja. Naja, also ich habe extra in eure Kundendateien geguckt, um zu sehen, was wir euch auch tatsächlich geschickt haben, weil dann.
Darfst du das überhaupt?
Ja, klar.
Ist das nicht Datenschutz? Was hast du denn mit unseren Adressdaten zu tun?
Ist ja für betriebliche Zwecke.
Ah, okay.
Betriebliche? Ich muss euch das Bier schicken, ja, betriebliche.
Sehr gut. Ja, erzähl doch mal. Was hast du denn da?
Ja, also wenn wir das Gleiche haben, ich halte das mal in die Kamera.
Oh, das ist
dann haben wir das Purzoi IPA von der Smajska Brauerei aus Kroatien. Diesmal hat das auch ordentlich Umdrehung. Wir sind bei 7,3%. Also da bleibt kein Auge trocken. Und
das sind unsere liebsten Biere, wo kein Auge trocken bleibt.
Dann machen wir das nochmal auf, würde ich sagen. Weil darüber sprechen geht immer besser, wenn man es.
Also das Geruch können die ja irgendwie alle, ne? Also
ja.
Wir haben ja letztes Mal ganz viel über Craft Beer gesprochen. Wer es noch nicht probiert hat, alleine der Geruch, finde ich, ist immer schon eine Reise wert. Mm.
Ja, wir hatten ja auch du hast ja auch bei dem Tasting, das wir da gemacht haben, vor ein paar Wochen die Frage gestellt, woran das denn liegt, warum der Geruch immer so ein bisschen anders ist, als wie es dann tatsächlich schmeckt, ne?
Ja, ich habe es leider vergessen.
Das Thema ja schon mal.
Ganz zufällig.
Leider
schon vergessen.
Das liegt halt daran, dass wir sowieso das meiste vom Geschmack über die Nase wahrnehmen, ne? Und dass dann uns vielleicht dieser Geruch von dem Bier, von den fruchtigen Hopfensorten an irgendwelche Früchte erinnert, aber zu dem Geschmack von Früchten gehört meistens auch ganz viel Zucker und den haben wir in dem Bier in der Regel halt nicht, es sei denn, es ist irgendwie mit Laktose nachgesüßt, das gibt es auch oft und immer öfter, gerade bei diesen fruchtigeren IPA-Geschichten und das ist halt so ein bisschen der Unterschied, warum das irgendwie manchmal, ja, das klingt auch wieder ein bisschen negativ, aber spannender riecht, als es dann schmeckt.
Ja, so wie früher in der Disco, ne? Das ist
mir tatsächlich aufgefallen, ja.
Da war's, früher war es auch immer spannender, als dann, wenn man dann aufgewacht ist.
Gut.
Yes. Ich sag mal, zum Wohl.
Mal anstoßen.
Oh ja, hier. Ich mach so.
Katsching. Das ist jetzt ein einfaches IPA, ne?
Genau, das ist ein ganz klassisches IPA, ich finde, das merkt man auch sofort, also es riecht halt fruchtig, das sollte ein American IPA, nennt man das dann ja auch eigentlich haben, ne? Also klar, es gibt diese klassischen britischen IPAs, wie wir die bei dem Tasting ja auch eins hatten von Wuha aus Schottland, was dann echt mega malzig ist und was gar nicht fruchtig riecht, aber das hast du ja schon noch, aber was ich auch mal wieder ganz nett finde, es hat auch eine ordentliche Bitterkeit. Ne, und das wird dann noch von dem etwas höheren Alkoholgehalt, den IPAs früher eigentlich auch immer hatten, noch so ein bisschen untermalt. Ne?
Was sagt Daniel, unser Geschmacksguru?
Ja, stimmt.
Dankeschön für diese erste Einschätzung. Wir schalten zurück nach Brelingen.
Ja, ich muss auch sagen, sehr, sehr dry würde ich es nennen. Ne? Es ist sehr auch klar, also man hat diese, ja, die Fruchtigkeit ist halt, was Justus gesagt hat, in der Nase, aber im Geschmack nicht. Ne? Es, ja, es ist clean, würde ich sagen. Ein cleanes IPA, schmeckt
clean?
Gut.
Clean?
Ja, clean so vom Typ, finde ich. Nö, es ist, also, okay, nee. Findest du nicht?
Nee, okay. Clean, warum soll es denn clean sein? Es ist alles andere als clean. Erstens, man hat 7,3%, wahrscheinlich irgendwas um die 70 IBU oder so.
Ja, mindestens.
Kann ich gleich sagen.
Ist auch trüb.
Ich meinte, ich finde, mit clean meine ich auch eher, dass es halt für mich so klar in diese Richtung klassisches IPA geht, ne? Aber
das stimmt, ja.
Das finde ich schon, also
die Malzbasis.
Ja, ich finde irgendwie, das ist, also wenn ich es trinken würde, das wäre für mich so, dass ich sagen würde, so stelle ich mir ein klassisches IPA vor. Es hat eine gewisse Stärke, es hat diese Fruchtigkeit in der Nase, vielleicht so ein bisschen was Richtung Pfirsich, wenn man dran riecht, ganz leicht. Und aber so der Geschmack ist halt sehr stark, sehr prägnant da, ne?
Ja, also ich glaube, das kann auch ein bisschen atmen sogar noch. Das hat, könnte sich noch entwickeln, Daniel, wenn es ein bisschen wärmer wird, wenn es ein bisschen...
Junge, es hat 70 IBU übrigens.
Gekonnt ist gekonnt, ne?
Ja, der hat vorher geguckt, das tut er immer. Nee, der bereitet, das ist der Einzige, der sich hier wirklich professionell...
Ich bin ja jetzt hier angebunden, ja,
du,
online.
Hast du nicht gesehen, der hat gerade einmal so gemacht, so? Und dann hat er ein Update bekommen, dann wusste er das. Ich mache ja immer, wenn ich hier bei Untappd reingehe, ich scanne das ja so mit meinem Handy, ne? Er hat das einfach so gemacht. Glück.
Genau.
Der kann das jetzt einfach.
Ne, Daniel hat schon, glaube ich, jetzt... Daniel hat auch eine eigene Kasse am Supermarkt und
ja.
Piept die Artikel einfach nur an seinem Arm lang.
Nee, deshalb ja Superman, der hat ja diese Augen jetzt, der hat seinen eigenen Scanner sozusagen, ne? Der kann selber.
Aber kurz nochmal zu
auch
dem
schon,
Bier, Philipp.
Was
du mit clean meinst, ist das vielleicht sowas wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das Bier herb und straff, also so geradlinig?
Straff. Ja, straff. Geradlinig, ja.
Meinst du das mit clean, dass es so ehrlich geradeaus ist, oder was wolltest du damit sagen?
Ja, es ist für mich so, wie ein IPA schmecken muss, tut's für mich. Also ich habe es gerade bewertet, ich habe eine 3,75 gegeben, ich finde, das ist ein gutes Bier, es ist rund, schmeckt.
Justus, bist du da eigentlich auch, oder ist dir das zu viel, weil du eh schon den ganzen Tag damit zu tun hast?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich bin da schon relativ lange, ich würde sagen so, weiß nicht, 5-6 Jahre, schätze ich jetzt mal. Kann auch ein bisschen weniger sein, könnte man hinterher nachgucken. Am Anfang, das war auch so die Zeit, wo ich mich wirklich mit dem moderneren Craft Beer dann privat angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war ich da total enthusiastisch. Wie das eben so viele Leute sind. Ne? Und dann war ich echt so ein Kunde. Wenn ich jetzt zu meinem heutigen Ich in den Laden kommen würde und ich dann wieder raus wäre, würde ich sagen so, boah, was war das ein nerviger Spasti. Ne, weil, also, ich bin dann echt in so Craft gelegen und habe gesagt, so, welche Saisons habt ihr? Weil ich möchte nämlich das Saisonabzeichen, das Badge bei Untappd freischalten. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, denke ich so, oh mein Gott, wie konnte ich nur? Ne? Also am Anfang fand ich es total super, da habe ich auch echt alles eingescheckt und elendlange Texte dazu geschrieben und mir 1000 Jahre lang Gedanken über die Bewertungen gemacht. Damals konnte man dann, glaube ich, dann noch... In Anfängen von Untappd konnte man gar nicht so viel angeben. Da war nur irgendwie dieses Rating halt mit dem Punktesystem von 0,25 bis 5 oder von 0 bis 5 am Ende des Tages. Dann konnte man den, was konnte man denn noch angeben? Text und Foto. Ich glaube, das war es. Jetzt kann man ja, wo man es gekauft hat, ob man das in einer Flasche hatte, aus einer Dose, ob das gezapft war oder eine Tastingprobe, was auch immer das dann anders machen soll an dem Bier. Du kannst aus so vorgefertigten Aromen, Bausteinen auswählen, was du meinst, wie das Bier schmeckt und so. Also da kann man schon sehr viel Freizeit mit verbringen und ich finde das...
Also für jemanden, der 817 Batches bei Untappd hat, nicht schlecht.
Ich?
Ja.
Hast du geguckt gerade?
Ja. Ich hatte ja, Ich hatte ja die Tage dich schon gestalkt, mal beantappt und hatte dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, aber ich bin leider mit meinen, weiß ich nicht, ich muss gleich mal gucken, was ich habe. Aber du hast ja 742 Biere, wie ich hier gerade sehe.
Ja, ich mache das aber nicht immer.
Nee, du, das...
Alle paar Wochen mal.
Aber ich hab nur 462, also ich habe 300 Biere weniger als du. Und
so eine Freundschaftsanfrage geschickt.
Ich habe 704 Batches. So schlecht bin ich dann doch nicht. Batches läuft bei mir.
Ja, diese Batches, das ist ja auch, die kriegst du ja...
Kriegst du immer, ich weiß nicht. St. Patrick's Day.
Ach, da bist du.
Naja, ist ja egal. Übrigens noch. Genau, Justus. Back to topic hier, ne?
Ja, genau. Also ich fand, es ist dann halt so... jetzt musst du ja 1000 Sachen angeben, ne? Auch wo du es gekauft hast, wo du es getrunken hast,
Kannst du,
ja, man fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen dazu verpflichtet. Und ich meine, das ist für uns als Unternehmen oder auch für Bars und Brauereien ist es auch unheimlich praktisch, weil wenn du dich da registrieren lässt als offizielles Untappd Venue, das kostet auch gar nicht so wenig Geld im Jahr, dann hast du da halt so Features, wie du kannst angeben, was du dann gerade on tap hast, wenn du eine Bar gibst, oder wir können da angeben, was wir alles verkaufen, welche Biersorten, wir können sogar dann angeben, was dann bald verfügbar ist, und wir können auch hier unsere Online-Tastings als Events da reinstellen, dass die Leute bei Untappd sehen, okay, die machen ein Online-Tasting. Das ist schon ganz praktisch. Es gibt auch einige wenige Leute, die kommen wirklich in den Laden und sagen, ey, ich habe hier bei Untappd gesehen, ihr habt das und das Bier neu, ich würde das gerne kaufen. Oder haben sie schon über Untappd eine Einkaufsliste zusammengestellt oder sowas. Das gibt's alles, aber irgendwann, also ich meine, wir machen ja auch, wenn wir entscheiden, welche neuen Biere wir ins Programm nehmen, und wenn es schon Proben davon gibt, dann machen wir mit vielen Leuten bei uns im Unternehmen zusammen so eine Probe. Und dann kann es schon sein, dass du mit 5-6 Leuten irgendwie 20-30 Biere verprobst. Und da hast du irgendwann keinen, da hast du sowieso immer nur so 100 Milliliter, wenn überhaupt, oder 50 Milliliter von jedem Bier. Mhm. Und wenn du dann bei jedem Bier in der App eingibst, irgendwie, wie hat mir das geschmeckt, bla bla bla, dann kannst du gar nicht mit den anderen Leuten reden, weil es auch so schnell geht, weil dann bist du nur noch an dem Handy und tippst bei Untappd irgendwas ein. Und das ist echt,
und irgendwann hast du keine Lust mehr
auf die Nerven.
Ja,
wir hatten mal so eine Phase, ich glaube, der Achim macht das auch immer noch, also mein Chef, wo wir gesagt haben, das ist ja eigentlich ganz praktisch, einfach nur, um sich daran zu erinnern, welche Biere man alle schon probiert hat. Ne?
So mache ich das. Dass ich mir die Biere, die ich zum ersten Mal trinke, da halt mit scanne, dann weiß ich, das hatte ich schon mal. Man hat ja dann so einen kleinen Tick irgendwie, ne? Ich weiß nicht, seht ihr das auch? Daniel ist irgendwie wie so ein Uhu, der dreht seinen Kopf immer so um 360 Grad, ne? Ist mir eben schon wieder aufgefallen. Mann, Daniel, dieses Update, das war das echte Holy Shit hier, ne?
Ja. Aber wenn wir jetzt noch kurz beim Thema bleiben. Halt, stopp, nein.
Ja, halt, stopp, nein.
Weil der Justus hatte vorhin noch gesagt, wir sollten das Bier noch ein bisschen atmen lassen. Bei welchen Bieren würdest du denn sagen, dass es Sinn macht, dass man denen noch ein bisschen Zeit gibt?
Ja, ich finde, das kommt halt drauf an. Also wir hatten das Thema ja auch beim Tasting. Klar, bei so dunklen, starken Bieren, also gerade so Imperial Stouts, Barley Wines, besonders wenn die irgendwie im Holzfass noch nachgereift sind oder so. Oder auch ein belgisches Quadruple hatte ich gestern noch bei dem Tasting. Das sind schon Sachen, diese starken, dunklen, süßen, alkoholschweren Biere, die müssen sowieso atmen, damit sich das volle Aroma irgendwie entfaltet. Und ich finde es auch bei solchen Bieren, das hat jetzt zum Beispiel ja viel Hopfenaroma. So, auch wenn es nicht in diese mega fruchtige Richtung geht wie bei so einem New England IPA, aber und es eher bitter ist und eher ein bisschen so grasig, zitrusartig, dann hat das doch ein Aroma, was sich dann irgendwie, finde ich, mit der Zeit erst entfaltet. So, es gibt auch die komplette Gegenthese, ich weiß gar nicht, das hatte ich letztens in irgendeiner Craft Beer Facebook Gruppe, da hat jemand gesagt, ja, es gibt ja auch Brauereien, gerade aus den USA, die empfehlen bei ihren tollen IPAs, man soll das direkt aus der Dose trinken. Und so normalerweise sagen dann professionelle Leute, was soll das für ein Blödsinn, aus der Dose trinken, da riechst du ja gar nichts. Du hast nur diese kleine, ist schlimmer als aus einer Flasche, du hast nur diese kleine Öffnung, die setzt du an den Mund und dann deckst du die komplett damit ab. Und wenn ich jetzt so ein, wir haben ja alle so, weiß nicht, Teko-Pokale, Weingläser, was auch immer jetzt hier gerade, wenn ich das an den Mund führe, dann ist die Nase ja am Glas und riecht das auch sofort. Ne? Aber diese Leute, die sagen, man soll das direkt aus der Dose suppeln, die sagen, diese Hopfenaromen, die da drin sind, wären so flüchtig, dass beim Einschenken die aus dem Bier rausgehen. Aber das halte ich persönlich für für ziemlich großen Humbug und eigentlich eine ziemlich gute Marketingstrategie. Und ich finde, also den meisten Bieren tut es halt gut. Ne? Aus dem Glas trinken sowieso mache ich auch nicht immer, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Standardpilz irgendwo draußen trinke oder so. Aber wenn man so ein höherwertiges Bier irgendwie wirklich vollumfänglich genießen will, dann sollte man das immer in ein Glas einschenken. Und ich finde es eigentlich immer ganz interessant, so ein Bier so ein bisschen atmen zu lassen. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ein Bier, was du nicht warm trinken kannst, das solltest du gar nicht trinken, weil das ist scheiße. So, ein Bier muss auch warm schmecken. Das ist ja genauso wie Leute, die hochwertige Spirituosen trinken, sagen, okay, wenn du das irgendwie aus dem Gefrierfach trinken musst oder auf Eis würfeln, dann ist das wohl nicht so die tolle Qualität. Das sehe ich ein bisschen anders. Es ist bei vielen Bieren auch sehr angenehm, die, weiß ich nicht, auf einer gewissen niedrigen Temperatur zu trinken, nur irgendwie so gefrorene Gläser oder das Bier ins Eisfach packen, muss halt auch nicht sein. Und ich finde, eigentlich kann jedes Bier so ein bisschen atmen.
Ja. Interessant. Und der Philipp wollte jetzt noch was sagen.
Definitiv. Naja, ich wollte eigentlich sagen, wir könnten ja mal mit dem Dish der Woche anfangen und dann zu dem Thema Craft Beer nochmal kommen, falls es vielleicht so ein, zwei Fragen gibt. Ich habe auf jeden Fall nachher noch eine Frage.
Ja, gut.
Ja.
Ja, ja, Philipp, ja. Dann fang doch mal an mit deinem Dish der Woche.
Ja, mein Dish der Woche, das ist relativ einfach. Das ist, da kam am Wochenende der Drehspieß wieder zum Einsatz und darauf wurde ein Hähnchen gesteckt, ein schönes Bio-Huhn. Und ich habe ja zum Geburtstag so fantastische Gewürze bekommen und da war unter anderem auch ein Buffalo Wings Gewürz bei und das habe ich so ein bisschen damit eingestreichelt und habe es dann so knapp anderthalb Stunden bei 180 Grad indirekt im Kugelgrill drehen lassen und das war ziemlich gut, muss ich sagen. Und dazu gab es ein bisschen Grillgemüse und Kartoffeln, glaube ich, genau, und das war sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.
Was ich ja bei diesem Drehspießgerichten immer so geil finde, ist der Geruch, der sich so nach, egal ob es Rippchen sind oder so ein Huhn, ich finde so nach 20 Minuten hat der ganze Garten schon so eine neblige Geruchswolke um sich rum. Ich finde das immer im Sommer fantastisch, was da so aus so einer kleinen Grillöffnung schon an Geruch rauskommt, ne?
Ja, und das ist ja relativ eine feine Sache, wenn du es halt, wenn du die Temperatur geregelt hast und du weißt ungefähr, wie lange es braucht oder so und es ist gleichmäßig, dann ist es eigentlich echt eine feine Sache. Also macht Spaß mit dem Gerät. Ist ja jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich damit was mache innerhalb von 2 Wochen. Kann ich nur empfehlen. Aha.
Ja, im Sommer gibt es dann mal einen schönen Gyros-Spieß. Ne? Machen wir mal griechisches Abend bei Philipp.
Habe ich ein bisschen Angst vor, die griechischen Abenden mit dir, die eskalieren immer. Also zumindest an die ich mich noch erinnere. Aber ich erinnere mich, das war ja, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben. Da war ja gleich Eskalation dann im Garten.
Da waren wir nach einer halben Stunde schon ziemlich verliebt, wir zwei, ne?
Nicht nur wir, glaube ich.
Aber das da war auch ja, ganz schön lecker.
Da waren ja auch die Damen dabei, aber ich glaube, da haben wir gleich von Anfang an ganz gut getrunken und das Essen war auch echt lecker. Aber ich weiß, das war die Rückfahrt auf dem Fahrrad, die war sehr interessant auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Da warst du aber froh, dass du nicht noch nach Brelingen musstest, ne?
Ja, definitiv. Das war gut. Ja, eigentlich, wir sind ja, das macht man ja eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir ja unseren Gast als erstes mal hier wieder rantreten müssen. Der weiß ja mittlerweile, was auf ihn zukommt.
Was?
Ja, du. Was hast du denn diese Woche wieder gezaubert, wo du sagst, Mensch, das war das, wo ich, das fand ich am besten einfach irgendwie.
Ja, also im Moment ist auch echt irgendwie viel zu tun und gestern hatte ich ein Tasting, da habe ich auch gar nichts gekocht, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war am Sonntag, da habe ich diesen vegetarischen Shepherd's Pie gemacht, den ich eigentlich öfter mache, aber jetzt habe ich mich da, glaube ich, so ein bisschen reingefuchst, weil es war sehr wichtig, dass beide Komponenten, also sowohl diese Hackmasse in Anführungsstrichen als auch die Kartoffelpüree-Topping relativ fest sind, damit man das auch so einigermaßen wie so ein Kuchenstück aus der Form bekommt. Und deswegen habe ich das diesmal beides sehr fest und stark einreduziert. Und das war eigentlich ganz gut. Also da war halt relativ viel verschiedenes Wurzelgemüse, was noch so rumlag drin. Navetten, Mairübchen, eine riesige Pastinake, Knoblauch, wieder diese bretonischen Zwiebeln. Was ich ganz toll fand, was ich sehr, 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 sehr gerne verwende, spanisches geräuchertes Paprikapulver. Und das in Kombination mit diesem vegetarischen Erbsenhack hat echt gut geschmeckt. Gut, da war auch einiges an Olivenöl drin in dieser Hackmasse, muss man sagen. Was das natürlich ein bisschen geschmacklich spannender macht.
Jamie,
aber das hat. Nee, aber das hat wirklich, wirklich gut geschmeckt. Und das, wir hatten ja letztes Mal im Nachgang auch so ein bisschen darüber diskutiert, ist wirklich was, wo ich sage, auch wenn ich manchmal gerne Fleisch esse, da brauche ich das nicht. Also wenn man das mit diesem Erbsenhack macht, das dementsprechend würzt, die richtigen Wurzelgemüse und Zwiebeln und sowas da drin hat, dann brauchst du da keinen, kein richtiges Hack für kaufen.
Was war das für ein Erbsenhack?
Von dem Discounter, der zu einer Lebensmittelkette in Köln gehört. Darf man das sagen, den Namen?
Nee, ja, aber klingt so wie Diddl.
Nee, nicht so wie Diddl.
Nee, nicht? Mehr nee, so der Discounter, der hört mit Annie auf, glaube ich.
Ach so. Genau, ja. Ja. Also das finde ich tatsächlich am besten, wobei ich hatte das Beyond-Zeug, das ist ganz okay, ist aber auch furchtbar teuer. So, dann gibt es das von dem Discounter, der zwei verschiedene Filialsysteme in Nord- und Süddeutschland hat. Das finde ich richtig, richtig schlecht, muss ich sagen. Das brennt immer an, die Konsistenz ist, das bindet nicht richtig, das Eiweiß, das gerinnt nicht richtig. Das ist ganz komisch, aber das von diesem besagten Discounter, der auf Any endet, das finde ich bisher von diesen vegetarischen Hackfleisch-Alternativen, die wirklich wie so rohes Hack auch in der Verpackung kommen und die du im Prinzip auch ohne groß nachzudenken so verwenden kannst, am besten.
Ich dachte jetzt an ein anderes, was so ganz hart gerade auf YouTube immer auch getriggert wird mit Ralf Möller und so. Da hatten ja so ein, weißt du, zum Trockenanrühren so ein Erbsprotein. Damit ihm du auch alles machen
kannst. Ah, das habe ich heute gesehen bei einem, dem Discounter, den du eben angesprochen hast, der es aber nicht war.
Ja.
Da gibt doch diesen stärksten Mann der Welt oder so, der Deutscher ist oder so, der war doch hier auch bei der Dings, bei dieser Vegan und der hat jetzt auch so ein Zeug in so Beuteln, wo der ja, irgendwie auch Burger Patties draus machen kann. Das ist das, ne? Ja, genau. Ja. Ich hatte es in der Hand und ich habe überlegt, ach, Burger brauche ich jetzt nicht machen, kaufe ich nicht. Aber hätte ich mal, das wäre bestimmt interessant geworden. Wobei ich diesen Shepherd's Pie ja auch irgendwie letztes Jahr mal gemacht habe, aber ich hatte irgendein Getreide drin, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier im Bioladen gekauft hatte, das war aber auch ziemlich lecker. Also Möhren waren da auf jeden Fall auch drin, das weiß ich, aber es war irgendeine Getreidesorte noch, die da drin war, die man so ein bisschen als Ersatz für Hack hatte. Das war auch
gut. Grünkern vielleicht oder so?
Nee, Grünkern weiß ich nicht, müsste mal gucken, aber es fällt mir wieder ein.
Ja, ich meine, man könnte es auch mit Linsen machen, ne? Also am Ende des Tages ist das ja auch irgendwie wahrscheinlich gesünder, weil dieses Erbsenhack, das ist ja natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, chemisch, physisch verändertes Protein mit, und da sind dann irgendwelche Glutamat-Sachen drin und weiß ich nicht was. Ja. So, das ist halt mal ganz nett. Ne? Du kannst wirklich genau wie anderes Hack auch aus Tieren behandeln. Aber am Ende des Tages ist das doch irgendwie mit, weiß ich nicht, Linsen und was es da noch alles an einfach natürlich gewachsenen Zutaten gibt, doch schon nochmal ein bisschen besser.
Ja. Ja, hier. Es hat das Wort die Quote des Podcasts.
Also ich.
Ja, wer sonst?
Hätte ja auch der Jonas sein können.
Ja, nein, der Jonas,
der. Ich bin noch nicht dran, Daniel.
Der ist noch nicht dran, genau.
Das weiß ich doch nicht, dass ich jetzt dran bin.
Also, wie beim Impfen, ich bin noch nicht dran.
Tja. Wir haben viel Leckeres gekocht und es war eines mit dabei, das ich sehr spannend fand. Es war letztlich nur ein Sandwich.
Ah.
Ja, ich habe
es nur ein Sandwich,
aber. Es war nur ein Sandwich, aber es hört sich ein bisschen seltsam an, wenn man es erzählt. Dieses Sandwich kommt auch aus Korea. Es heißt Inkigayo Sandwich. Warum das so heißt, kommen wir gleich noch dazu. Es ist ein Sandwich, das besteht aus einem asiatisch angehauchten Kartoffelsalat, einem Kraut-Krebsfleischsalat und Erdbeermarmelade. Und es ist auch wichtig, dass du in diesem Sandwich auch diese drei Schichten auch hast eigentlich. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man es einmal erzählt, jetzt hier so Kartoffelsalat mit Krebssalat und dann noch ist hier noch hier Erdbeermarmelade noch mit drin. Es passt lustigerweise sehr gut. Also es macht es halt nur ein bisschen süßer insgesamt. oder es kontrastiert halt eben nochmal die Salate, je nachdem, wie du die anmachst, war sehr lecker, komischerweise. Man kann sich's gar nicht wirklich vorstellen, aber es ist sehr lecker. Warum es Inkigayo heißt? Inkigayo ist eine koreanische Fernsehsendung, in der K-Pop-Stars auftreten. Ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann, was es früher so bei uns gab. Formel 1 oder sowas ungefähr als Format. Und da ist halt
eben so ein Autorennen.
Ja, du bist ja noch so jung, du kennst das nicht. Und die gibt es irgendwie nichts zu essen und die müssen es irgendwie so abgepackt und sowas. Und deswegen gibt es ja diese Sandwiches. Und was anscheinend auch so ist, du kannst es irgendwie, wenn du jemanden ganz, ganz doll lieb hast, kannst du dem auch so Sandwiches machen und dann steckst du dann noch so mitten rein, noch so deine Visitenkarte noch mit deiner Telefonnummer rein.
Sehr gut. Aber jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Bock hatte ich eigentlich drauf, auf das Ding mal zu probieren. Weil zu Anfang, als ich das jetzt, als du das letzte, also diese Woche ja gezeigt hast, da habe ich gedacht, ah, das kann nicht passen. Aber ich glaube mittlerweile, dass diese Süße super zu diesem Krebsfleisch harmoniert und auch ja der Kartoffelsalat ja oft auch, es gibt ja viele Rezepte, wo in dem Kartoffelsalat zum Beispiel auch Apfel oder so drin ist, wo du so ein bisschen diese Süße mit reinbringst. Mhm. Ne? Also deshalb kann ich mir jetzt mittlerweile, glaube ich, echt, also nicht glaube, ich kann es mir echt mittlerweile vorstellen, dass es sogar schmeckt.
Ja, also wir haben halt ein bisschen.
Du weißt ja, du weißt ja, wen du hier gern hast im Podcast, ne? Also
soll ich dir mal einschicken?
Ich würde gerne auch mal auf deine Visitenkarte beißen.
Also was wir nur gemacht haben, wir haben ein bisschen Brot gespart. Wir haben jetzt eben dieses, ich habe nicht so viele Brotscheiben genommen. Eigentlich brauchst du vier Toastbrotscheiben. Jetzt ist der Philipp umgefallen. Nee, doch nicht.
Nee, ich bin da.
Und ich habe es einfach dann noch so mit auf die Seite von dem Kartoffelsalat noch gestrichen. Deswegen war jetzt auch die Trennung nicht so schön von den Linien. Aber ja, es ist wirklich gut. Den Krebsfleischsalat, den haben wir auch wirklich mit Krebsfleisch gemacht, zwar aus der Dose, aber eben kein Ersatz, nicht so Surimi oder sowas. Und dann war noch ein bisschen Kraut noch mit drin, ein bisschen Mayo, also Kupi-Mayo. Mhm. Und im Kartoffelsalat, der war recht einfach, das waren mehlige Kartoffeln, Eier waren mit drin, Mayo, Salz, Pfeffer. Das war's schon. Man kann ihn noch besser machen, da komme ich später noch dazu.
Ah, sehr gut. Okay.
Kurz noch, Daniel, koreanisch war das ja, ne?
Mhm.
Und ich habe jetzt ja irgendwo gelesen, dass du dir deine freie Zeit mit dem Erlernen der koreanischen Sprache verbringst. Jetzt frage ich mich natürlich, ab wann begrüßt du denn unsere Hörer oder ab wann führst du denn in unsere Sendung auf Koreanisch?
Dass ich flüssig sprechen kann, das ist noch ein weiter Weg, aber begrüßen könnte ich das nächste Mal schon.
Ja, das würde ich mir mal wünschen.
Dann läuft das ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Jonas, in welcher Sprache begrüßt du uns denn heute mit deinem Disch der Woche?
Ich mache es wie immer ein Kauderwelsch der Kulturen. Ich habe wieder so eine Multikulti-Pfanne gekocht. Nee, tatsächlich habe ich lange überlegt, was ich nehmen soll als Tisch der Woche, weil es war alles entweder das Gleiche oder nicht so aufregend, dass man das groß erzählen muss. Aber bevor ich gar nichts auf den Tisch lege, habe ich gesagt, dann nehme ich wieder die Asia-Pfanne mit Tofu, Kichererbsen, Kokosnussmilch, Sojasauce und Erdnusscreme.
War da kein Reis drin?
Doch, der Reis war extra. Also der war nicht in der Pfanne, sondern den koche ich ja immer extra, damit er noch körnig ist, weißt du ja. Also das war wieder so eine schöne Erdnusssoße mit so ein bisschen Krams drin. Ach genau, ich hatte sogar noch hinterher so ein bisschen Nüsse mit reingeworfen für einen Knack. Also das war gut. Ich finde so Erdnusssoße zu Reis geht immer.
Ja. Das harmoniert sehr gut, das finde ich auch.
Und wenn man eigentlich sich dann immer so ein knuspriges Hähnchen oder so wünscht, dann finde ich, tut's ganz gut, wenn man noch so ein paar Mandeln oder Erdnüsse oder so mit reinwirft, dass man wenigstens ein bisschen was zu kauen hat, ne?
Mhm. Habt ihr das auch schon mal hier so holländisch mit Pommes gegessen? Pinda-Sauce?
Ja, Chate Shows.
Nee. Aber dazu fällt mir ein, dass ich vor ein paar Wochen mal so diese Hangover-Fries mal gemacht habe, nachdem Philipp die ein paar Mal gemacht hatte. Und dann hatte ich irgendwie abends noch mal irgendwie so einen Sofa-Hunger und dachte, heute ist Zeit für überbackene Pommes. Und dann habe ich da irgendwie die Pommes mit den, mit so ein paar, hier, wie heißen sie, Peperonis geschmissen und dann schön mit Käse überbacken. Und meine Frau war auch ganz angetan. Also das muss man vielleicht nicht jeden Abend haben, aber so.
Ist ja ein kulinarischer Signature-Dish von jemandem, der unseren Podcast hört, kann ich sagen. Der hat das ja, der hat das ja in der NFL-Saison, glaube ich, fast wöchentlich gemacht. Ne? Man kann das ja noch mit Speck toppen und so. Und ich glaube, aber ich traue mich das immer nicht. Also wir haben ja einmal das die Chili Cheese Fries gemacht von Daniel, was er uns vorgeschlagen hat. Das habe ich wirklich hier gemacht. Ansonsten bin ich bei diesen Pommes-Sachen immer so, also ich liebe ja Käse und ich liebe auch Pommes und beides zusammen auch, aber auch mit diesen Chili ist das irgendwie so. Dann denke ich, okay, du kannst es anzünden und es brennt wie eine Kerze. Es kann nicht gesund sein für dich. Ne? Es kann nicht gesund sein. Deshalb habe ich immer, zumal ich auch weg bin von diesem, vom Fernseher, irgendwelche solche Sachen noch essen oder so. Ne?
Also, das ist gefährlich.
Ja, ja, das mache ich. Also, wie gesagt, ich esse ja selber gar keine Chips und so ein Kram mehr. Aber diese Sachen, das habe ich früher gemacht. Ne? Da hat man ja wirklich diesen Heißhunger noch gehabt, dass man irgendwie gesagt hat, man war am Computer, was auch immer, und dann ist man abends noch hoch, hat sich eine Pizza gemacht oder irgendwie solche Pommes oder was auch immer oder Chicken Nuggets, was es da alles Verbotenes gab. Ne? Und das ist heutzutage, dieser Heißhunger ist zum Glück nicht mehr so da. Und wenn er kommt, dann nehme ich mal irgendwie ein Stück Obst oder so. Aber nichtsdestotrotz, auch das hört sich natürlich geil an, mit Käse überbacken, Pommes kann man mal irgendwie so vielleicht
aber
zum späten Abendbrot essen. Also
Philipp
oder Poutine.
Ja, ist auch sehr lecker.
Ja.
Mag ich auch sehr gerne. Da hast du aber ein bisschen ein Problem halt ja eben auch diese Cheese Curds ja auch zu bekommen.
Das stimmt. Wobei, also wir haben das große Glück, wie jetzt auch schon viele andere Städte in Deutschland, glaube ich, dass bei uns ja eine Poutine-Kette sich gegründet hat, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Und da kannst du das halt, also jetzt momentan dann nur to go in verschiedensten Varianten essen, so viel du willst. Also das ist halt, ja, das ist jetzt so ein bisschen hipsterig, ne? Dann gibt es auch die Poutine mit Falafeln und die mit Avocado und bla 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 bla. Aber es gibt auch die klassischen kanadischen Nummern mit halt Bratensoße und diesen Cheese Curds oder mit so einer cremigeren Pilzsoße, ist glaube ich dann die Montreal-Style Poutine oder so heißt es. Das ist ganz lecker, da muss man sich zu Hause nicht den nicht die Mühe machen. Ich finde auch, ich habe es ein paar Mal versucht, dann halt mit meistens dieser trockenen Mozzarella, also die nicht in dieser Lake schwimmt, sondern es gibt ja diese, die man auch reiben kann. So. Mhm. Schmeckt halt einfach nicht so gut, wie man das dann da isst. Deswegen.
Ja. Das ist dann enttäuschend. Ne? Wenn man was erwartet und man kriegt selber nicht hin, man ist erstmal an sich selber enttäuscht und dann vom Gericht auch immer so ein bisschen, ne? Wenn man es irgendwie.
Ja, wenn man auch die Zutat einfach
nicht. Und man nicht, weiß nicht, es schon, ne? Oft, dass so, während man zubereitet, dass man nicht dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen will. Das ist immer dann ärgerlich, weil man vielleicht die Zutat nicht kriegt oder keinen Bock hatte, jetzt irgendwie 30 Kilometer irgendwo hinzufahren und sich die eine Zutat zu kaufen, die es nur da gibt, ja, oder so. Ne? Das hat man ja manchmal auch. Ja.
Bevor wir gleich
zu einem, ja.
Bevor wir gleich wieder zu unserem flüssigen Hauptdarsteller kommen. Wir hatten ja in der letzten Folge festgestellt, dass in Deutschland die Leute gerne aufspringen auf so kurze kulinarische Trends, die dann auch kommen und auch wieder gehen, und dass wir deswegen nie irgendwie so eine richtige Genusskultur entwickeln können, weil wir uns eigentlich nur von Trend zu Trend hangeln. Jetzt ist mir die Tage wieder ein Trend untergekommen, wo wir auch überlegt haben, ob das hier für uns zu Hause was wäre. Was haltet ihr denn von dem Thema Microgreens?
Wie meinst du das jetzt? Kresse?
Ich würde auch sagen, früher ist er Sprossen.
Ja, Hipster-Kresse meine ich.
Der klassische Kresse-Igel kommt wieder raus. Ja, wie jetzt? Erzähl mal, was meinst du damit? Hipster-Green. Ja,
es gibt doch jetzt diesen Trend des Micro-Gardening, dass die Leute alle zu Hause oder in ihren Kellern oder sonst wo so,
Ich glaube, du meinst ganz andere Sachen.
Das ist was anderes, Jonas. Das im Keller.
Ja, dann schnell die Stromrechnung. Jetzt, die Tür, ne?
Muss ich wohl verpeilt haben. Nee. Nein, aber
komm mal runter.
Es geht doch um diese Keimlinge, die man dann eben selber aussät und dann quasi in kleinsten Mengen direkt ernten kann, und diese diese kleinen Pflanzen, diese jungen Pflanzen von Brokkoli und so, die sollen ja sehr nahrhaft sein.
Okay, Sprossen meinst du. Ja, Sprossen.
Ja, genau. Das genau. Kennt sich jemand damit aus, ob es da einen Unterschied gibt? Ist das das gleiche wie Sprossen? Also ich lasse irgendwelches Getreide, Hülsenfrüchte, whatever, irgendwelche Samen halt keimen und esse die dann? Oder?
Ich glaube, ob das jetzt eine Sprosse ist, kommt darauf an, woraus sie keimt.
Oder lassen die grüne Blätter wachsen? Und deswegen sind es dann Microgreens, also diese Keimblätter, diese haben sich bei Sprossen ja noch nicht entwickelt. Sprossen heißt ja nur, es kommt der Wurzelansatz raus aus dem Samen.
Philipp kann das ja parallel mal googeln, aber es geht da tatsächlich um die, sozusagen, um die Stufe nach dem Keimen, also um diese Blätter.
Die Keimblätter, ne? Das habe ich mir nicht, kann ich mir vorstellen.
Und da habe ich mal gehört, es soll A, sehr gesund sein. Und B, ist das gerade ein Riesenmarkt, dass Leute sich damit selbstständig machen. Es gibt also auch in vielen deutschen Städten, also es gibt schon viele Online-Handel, wo du dir die Sachen bestellen kannst und dann zu Hause weiter züchten kannst.
Okay, was glaube ich nicht ganz dasselbe ist, aber glaube ich, ich hier mal in einem Supermarkt gesehen habe, dass die hier teilweise auch so Salat irgendwie auch wachsen lassen im Verkaufsraum. Ziehen, ja.
Auch das habe ich auch schon bei uns gesehen.
Mit so UV-Lampen und sowas. Und dann zahlst du für so einen Mini-Salat ganz viel Geld, weil du den gesehen hast, wie der gewachsen ist. Und ich glaube, wenn du jetzt halt wirklich das jetzt ganz frisch dann da aberntest, ja, auch wenn das jetzt, ob das jetzt Microgreens sind oder sonst irgendwas, klar wirst du auch die meiste Menge noch an Vitaminen auch mit drin haben. Weil du darfst ja auch nie vergessen, dass halt eben das Zeug, das halt irgendwo da rumliegt, halt auch aufgrund der Sonneneinstrahlung auch immer von Tag zu Tag halt dann wieder auch Nährstoffe verliert.
Ja.
Dass da, glaube ich, sowas schon, ja, gesund ist, klar. Wir hatten doch aber, glaube ich, vor ein paar Jahren mal diese komische, da war doch auch irgendwie so eine Seuche, weil irgendwelche Sprossen aus Ägypten mit Fäkalien.
Ehek.
Das war's. Ja.
Aber das war doch, glaube ich, sogar aus Deutschland, die Sprossen. Ne? Die haben dann irgendwie so gemunkelt. Das war ja das Gerücht.
Ja, die haben ja erst gesagt, von Tomaten die bösen Salatgurken aus Spanien oder so, ne? War es nicht so? Oder die
Tomaten, und dann war es aus irgendeiner deutschen Bio-Sprossen-Produktionsfirma, die.
Also der Unterschied bei Microgreens ist, dass du halt die erst erntest, wenn sich die diese Keimblätter geöffnet haben sozusagen. Ne? Also okay. Der nächste Schritt, also nachdem es eine Sprosse war und du die ersten Blätter siehst, dann erntest du es erst. Ich habe mir aber gerade schon parallel den Plant Cube bestellt für 3000 Euro. Ein Home-Gardening-Schrank. Weiß nicht, kannst du hier mit dem Computer steuern. Daniel kann es wahrscheinlich jetzt von überall aus dem Haus raus steuern, aber kommt vielleicht morgen, mal gucken.
Das klingt jetzt aber auch schon wieder ein bisschen für die speziellen Pflanzen. Kommst du aus Holland?
Du, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht geguckt, ich habe einfach bestellt. Für den Preis muss man zuschlagen.
Ja, aber es gibt also dieses so, weiß ich nicht, irgendwelche Gemüse in irgendeiner Art und Weise in der Wohnung anbauen. Das gab es doch auch schon vor ein paar Jahren sogar bei diesem schwedischen Möbel.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, genau, da gibt es ja auch so mit Licht oder so. Ne? Ja, das habe ich, genau, ja, genau.
Aber ich finde das, ich weiß nicht, also wenn man jetzt irgendwie sagt, aus ökologischen Gründen, man fängt irgendwann an, auf irgendwelchen Hochhäuserdächern in Städten Gemüse anzubauen oder was weiß ich, oder in Gewächshäusern, wenn das im quasi, weiß ich nicht, industriellen Maßstab passiert, ist das ja okay, dass man andere Anbauflächen nutzt, aber ich weiß nicht, was mir das gesundheitlich, hobbymäßig oder auch kulinarisch bringen soll, wenn ich im Wohnzimmer oder in der Küche oder was ich irgendwelche Microgreens anbaue. Also klar, im Garten Gemüse anbauen ist halt anderes, aber ich sehe da irgendwie keinen großen Gewinn drin.
Ja, ihr müsst euch das bei YouTube mal angucken, was da mittlerweile für eine Community am Start ist. Da gibt es große YouTube-Kanäle, die richtige Tutorials zeigen, wie man da vorgehen muss und so. Also das ist echt der heiße Scheiß.
Aber ist das dann auch hier so praktisch wie so substratfrei anpflanzen, nur so mit so Glaswolle und dann so einer Nährlösung praktisch, oder?
Glaswolle?
Ja. Ja, nicht Glaswolle, aber so eine
willst du danach das Dachdecken oder was?
Isolieren. So eine komische Watte.
Ja, ja. Gibt's ja auch schon fertig, habe ich gesehen, ne? Ich hatte, gibt's so kleine Gewächshäuser, so weiß nicht, wie so zwei Handteller. Und da gibt's dann so die passenden Matten, die kannst du dir auch im Supermarkt kaufen. Dann kosten irgendwie so 50 Kresse-Samen irgendwie 4 € oder so auf dieser Matte. Ja, ist der Wahnsinn.
Na, ich glaube, im Zweifelsfall brauchen die ja gar kein Substrat oder irgendwelche Nährstoffe. Ja. Also wenn es nur bis zu den Keimblättern geht, die sollten ja noch aus der in dem Samen gespeicherten Energie plus halt Photosynthese eigentlich
Es gibt ja auch diese, was ich vorhin gesagt habe, diese Kresse-Igel oder diese Tonformen, wo du Kresse raufmachst und dann Bob nass Ross machst und mit. Dann. Ja. Da kannst du das ja auch machen. So einen haben wir ja auch. Also ziehst du selber deine Kresse. Ja, wir haben es verstanden.
Da hat einer Durst. Frage, um mal wieder zu unserem langsam zu unserem Bierthema überzugleiten, habe ich noch mal eine Frage an Justus.
Ja.
In der Stadt Düsseldorf habt ihr bestimmt auch eine ganz gute Kioskdichte, ne?
Ja.
Was würdest du denn sagen, hat so der Standard-Kiosk in Düsseldorf vom Sortiment her, wie viel Biere hat er so am Start? Mal so grob getippt.
Also jetzt nicht so ein mega großer Kiosk irgendwie in der Altstadt, wo alle Leute sich ihr Wegbier holen und dann sondern so ein normaler Kiosk, ja? Boah, wenn ich jetzt so 30 bis 50.
Oh, okay.
Also es ist halt, ne? Ja. Also klar, diesen ganzen hellen Biere, also Helles aus Bayern. Es schießt halt wie Pilze aus dem Boden, dann gibt's davon irgendwie 5 Sorten, dann gibt's die ganzen Standard-Pilzsorten, die man überall in Deutschland kriegt, wahrscheinlich in fast jedem Kiosk. Und wenn man Glück hat, gibt's halt auch ein paar von Düsseldorfer Altbieren noch plus X, ne, das schwankt halt immer.
Ich frage auch nur deswegen, weil ich mich im Nachgang an unsere letzte Sendung geärgert habe. Und zwar habe ich mich geärgert darüber, dass ich anscheinend zu früh in meiner Jugend aus einer Straße ausgezogen bin, wo wir lange gewohnt haben mit meinen Eltern. Da gab es nämlich an der Ecke einen Kiosk und der Kiosk hatte oben drüber ein großes Schild und das ist mir letzte Woche wieder in den Sinn gekommen. Auf dem Schild stand 101 Biersorten aus aller Welt. Und da habe ich jetzt letzte Woche gedacht, Mensch, das ist so ein geiler Kiosk, schade, dass ich da nicht mehr wohne. Aber ich meine, 101 Biersorten ist doch schon mal was, ne? Für einen Kiosk.
Ja. Definitiv.
Ja, aber ich mit dem Zählen, also wir haben in unserem Laden, glaube ich, so 600 Biersorten.
Hörten wir mal, ja.
Und ich glaube, also wenn das so ein Kühlschrank, so ein doppeltüriger Kühlschrank mit Bier voll steht, da steht jetzt nicht gerade 5 reich da, ne? Dann hast du schnell irgendwie deine 30, 50 Biersorten zur Hand. Und nimmst das gar nicht so wahr, weil es ist halt irgendwie schon mal 20 verschiedene Pilzsorten oder so, ne?
Wobei man halt sagen muss, was das Ganze noch krasser macht, das war ja in der Zeit vor Craft Beer, ne? Also wir sind da ausgezogen, da war ich irgendwie 17. Das heißt, das war 1997 spätestens. Und da gab es ja noch kein Craft Beer. Da gab es generell ja noch nicht überhaupt so dieses Bedürfnis, sich mit tollen, besonderen Bieren überhaupt zu beschäftigen, würde ich
sagen. Nein, gar nicht. Ja. Also gut, dann ja,
weiß ich, das ist Kind umso erstaunlicher eigentlich, ne?
Genau. Da gab es noch, als exotisches Bier gab es noch hier Tsingtao, Red Stripe, was gab es noch?
Fosters. Faxe.
Naja, das was ich früher gewesen. Übrigens... Was ich auch zu der Zeit immer total cool fand, weil das so schön nochmal so einen extra Kick gegeben hat. Habt ihr früher auch Desperados getrunken?
Oh ja, in den großen Flaschen.
Ja, genau, in den großen Flaschen. Das hat einem immer nochmal, da war ja irgendwie Tequila mit drin, ne? Oder was war
ja,
das?
Ja, Tequila-Aroma oder so. Du hast getrunken und nächsten Tag war es echt nochmal so schön. Extra
geballert.
Zumal, ja. Das war ja eines der ersten Biere, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, was ja dieses Reinheitsgebot irgendwie, da gab es ja auch, glaube ich, Rechtsstreit oder so, weil ja die das erst als Bier betitelt haben. Es kam ja, glaube ich, aus Frankreich oder so und dann mussten sie es aber, ich weiß nicht, Biermischgetränk oder so nennen irgendwann später, weil sie irgendwann einen Prozess verloren haben oder so, weil damals war ja dieses Bier Deklaration noch ein bisschen anders als heute, glaube ich, gefasst.
Naja, also das dürfte so gewesen sein, wenn es nicht in Deutschland gebraucht wurde, dann ist das egal. Dann
okay, war das schon immer so?
Also ich kann jetzt nicht für immer sprechen, aber ich würde jetzt davon ausgehen, ohne dass man mich darauf juristisch festnageln sollte, dass das mit diesem vorläufigen Biersteuergesetz von, wann war das, 1993 spätestens so gewesen sein sollte, wahrscheinlich auch vorher schon.
Da hast du noch Milch in deinem Fläschchen, ne?
Ja.
In der Zeit?
Na, im Glas vielleicht eher.
Ja, das ist nämlich 1996 auf den Markt gekommen, ne?
Wollen wir denn noch mal kurz Daniels letzte These von letzter Woche einmal aufwärmen und damit so langsam rübergleiten ins Thema Craft Beer? Du hast letzte Woche, wolltest du uns weismachen, Bier wäre ein, wie sagt man, ein sinkender Absatzmarkt.
Ja, stimmt ja auch.
Ja, warum ist das denn so? Hast du da eine Erklärung für? Haben die Leute keinen Bock mehr auf den Mainstream-Scheiß oder woran liegt's?
Es geht, glaube ich, nicht darum, dass es Mainstream ist, das ist aber einfach nicht mehr der Geschmack der Jugend einfach ist. Das siehst du einfach sicherlich auch mit daran, wie Großbrauereien auch Biere mittlerweile produzieren. Nimm Beck's Gold, das ist halt möglichst einen sehr leichten Geschmack haben soll, nicht mehr so bierig schmecken soll. Aber du kriegst halt eben das nicht hin, dass du, glaube ich, in so einem Getränk, glaube ich, zwanghaft versuchst, irgendwie so ein neues Image zu geben, das halt da nicht funktioniert. Und was du halt auch so sehen musst, wir sind halt alle, wir leben gesünder, wir sagen halt auch, dass jetzt irgendwie 5-7 Bier nicht ein Schnitzel sind, sondern da heißt es halt immer, okay, du hast ein Alkoholproblem, wenn du jetzt 7 Bier trinkst am Tag. Oh. Und da kommt, glaube ich, schon ein bisschen was zusammen. Aber ja, es ist so, Leute trinken weniger Bier in Deutschland. Ich glaube, wenn du jetzt nach Tschechien schaust, ist es, glaube ich, noch sehr, hält sich's, glaube ich, noch so die Waage. Aber ja, wir trinken in Deutschland weniger Bier. Warum so ist?
Justus, ist das so oder hast du eine andere Meinung?
Also ich kenne jetzt nicht die Statistiken dazu auswendig. Ich würde das unterstützen, was Daniel gesagt hat. Denn die Leute trinken halt, ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich gar nicht, dass die Leute kein Bier trinken, sondern dass die Leute viel weniger Alkohol und viel seltener trinken. Und ich glaube, das macht dem Biermarkt zu schaffen, weil das Bier als Produkt auch, denke ich mal, nicht so attraktiv für viele jüngere Menschen ist, ne? Weil das ist was für alte Männer irgendwie Touch.
Also wir sind in Europa auf jeden Fall auf Platz 3, kann ich sagen, mit dem Bierkonsum noch. Wir liegen nämlich im Schnitt bei 100 Litern.
Im Jahr?
Ja, pro Kopf Verbrauch. Österreich 107 und Tschechien 142.
Ja.
Dicht hinter uns ist übrigens Polen mit 98 und Litauen mit 88. Und dann kommt schon Kroatien auch mit 88. Also. Und England nur 71. Ne?
Gibt es eigentlich noch Alkopops oder trinkt die Jugend tatsächlich einfach nichts mehr? Hat sich das mit den Alkopops auch wieder erledigt?
Ich glaube schon. Das Einzige, was doch, glaube ich, Jugendliche heutzutage noch machen, ist Kiffen. Jetzt im Ernst. Weil du siehst doch
wieder Hard Seltzer oder so, Mensch. Kommt doch jetzt.
Hard Seltzer, genau. Ist schon bei Discountern.
Ja, Coca-Cola macht jetzt auch einen.
Kommt raus in diesem Sommer. Alles ganz groß, pass auf. Also aber, ist ja letztes Jahr schon gekommen.
Nee, wenn du halt auch generell, also siehst, Jugend trinkt nicht mehr, Jugend raucht nicht mehr.
Was für eine verlorene Generation.
Aber trinken die, also ich meine, obwohl ich glaube, ich
also ich finde schon, dass sie noch trinken.
Komme ich mir echt schon alt vor, aber trinkt die Jugend, ja. Die Jugend in Anführungsstrichen trinken, weiß ich nicht, sag ich jetzt mal 16 bis 24-Jährige kein Alkohol mehr, oder? Das kann eigentlich nicht sein.
Ich glaube, doch, denke ich schon. Nicht.
Aber es ist, glaube ich, nicht mehr so aufregend und nicht mehr so cool, wenn du dich mit 16 mit zwei Kumpels irgendwo hinter einer Mauer triffst und dir da irgendwie so ein ekliges Pilz reinziehst, so wie wir es früher gemacht haben. Das macht heute kein Schwein, weil es einfach nicht mehr cool ist und weil es auch nicht schmeckt. Und das wissen die auch. Und uns hat es damals auch nicht geschmeckt, aber wir dachten halt, es wäre cool. Heute sind die Leute, glaube ich, einfach ein bisschen schlauer. Und ich glaube, dass auch tatsächlich, man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass viele jüngere Leute auch ein ganz anderes Bewusstsein haben, was das Thema Alkohol angeht, ne? Also der Vernunftsfaktor in diesem Punkt ist vielleicht auch nochmal ein anderer, weil die Leute viel aufgeklärter sind durch das Internet und so. Insofern, ja, und wie Daniel auch sagte, so die Mainstream-Biere haben halt auch einfach die sind ja null hip, also das ist ja einfach Opa-Bier, ne? So vom Design her, vom Emblem, die wissen selber, dass das Zeug schon seit 30 Jahren da steht und die holen sich dann lieber einen Club Mate und chillen damit an der Ecke.
Hey, wir müssen mal, Jonas, du bist doch hip und so, du kannst doch mal in Hannover so als Szenekundiger so einfach mal so
die Jugendlichen ansprechen.
Wie so ein Zivilfahnder.
Hey Jungs, ich hab hier ein Sixpack mitgebracht. Wollt ihr mal eine Dose? Oder hey, trinkt da keinen Alkohol mehr?
Hey Alpha Kevin, ich hab hier einen Radeberger, willst du?
Apropos Radeberger, ich lese euch mal was vor und ihr beantwortet mir das mal. Es geht auch um Bier, weil ich dachte, das schafft ihr. Hier könnt ihr jetzt den Namen der Brauerei einsetzen. Ist es schlecht? Für einen Pale Ale ist es aber gut. Weich, konstant im Geschmack, bissel farblos aber, unterm Strich in Ordnung. Meine Frage an euch ist, wie würdet ihr dieses Bier dann bewerten auf einer Skala von 1 bis 5?
Ich glaube, ich weiß schon, von wem die Bewertung ist. Das ist die Bewertung von unserem Don Culinario.
Nee.
Beantwortet mir mal die Frage. Nachdem ihr das gehört habt, was würdet ihr, ich stelle die Frage anders. Was würdet ihr, wenn ihr so einen Text hättet, was würdet ihr bewerten? Ich kann ihn gerne nochmal vorlesen. Hier setzt ihr bitte die Brauerei ein, ist es schlecht. Für einen Pale Ale ist es aber gut. Weich, konstant im Geschmack, bissel farblos aber unterm Strich in Ordnung.
Eine 3,25.
Okay.
Hätte ich 3,5.
Okay.
Also ich muss sagen, seit ich beruflich damit zu tun habe, werte ich alle Biere bei Antwerpen noch mit 5 Punkten, weil es so viele dämliche, bösartige Menschen gibt, die Biere einfach, weil sie den Bierstil nicht mögen oder so, viel zu schlecht bewerten. Ja. Und das für Brauereien. Und das ist wirklich kein Blödsinn, für Brauereien zu ernsthaft zum Problem werden kann. Weil es gibt auch Großhändler im Craft-Beer-Bereich, die haben in ihren Bestelllisten die Untapped-Ratings, die Durchschnitts-Ratings daneben stehen bei den Bieren und sowas. Ne? Also das ist eine Währung, wie gut dein Bier bei Untapped bewertet ist. Wir gucken natürlich vorher auch mal, einfach um zu sehen, so wie hip ist das, wie viele Leute werden das kaufen, wie ist das denn bei Untapped bewertet. Ne? Also das ist eine ernste Sache und ich sehe das nicht ein, ich gleiche das immer so ein bisschen aus.
Okay.
Ja, also Pale Ale mochte ich ja noch nie.
Gut, dass wir uns alle getrunken haben vorhin.
Also Justus hätte eine 5 gegeben, wir haben hier eine 3,25 und ich glaube, wir haben noch eine 3,25 oder so, ne? War ja auch so bei Daniel, ne?
Ja, 3,5.
Ja. Ich hätte es bei mir, ich hätte es schlechter bewertet nach dem Text irgendwie. Es war für mich sehr negativ. Aber warum ich das vorlese? Weil ich zufälligerweise habe ich dieses Bier hier. Ne, was da so bewertet worden ist. Und die Punktzahl, die da gegeben ist, war eine 3,5. Also, ihr habt eigentlich relativ gut getroffen. Nehmen wir jetzt mal Justus, der hier die Bierlobby unterstützt, raus. Deshalb. Ja. Sorry, schützt das System. Ich habe das schon verstanden jetzt hier.
Das ist das Lager von Yankee and Crowd, dieses Fusion, ne? Oder?
Transfusion, ja, genau.
Ja, genau.
Style Lager. Das habe ich in meinem wunderbaren Bierkühlschrank im Keller gefunden heute und das hat mich wieder daran erinnert, dass mir das ein guter Freund geschenkt hat zum Geburtstag. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die anderen Biere, die er mir geschenkt hat, sind eher so Biere, wo du eins von trinkst, dann schon ganz gut einen drin hast und das zweite dann vielleicht, naja, auch noch trinkst. Und da habe ich mir jetzt lieber mal so das Leichte ausgesucht. Wie gesagt, Vollbier, 4,8%. Die Brauerei Yankee und Kraut aus Ingolstadt. Ich mach das mal auf. Oh. Justus hat heute zugeschlagen, habe ich schon gesehen, am Etikett gerade. Oben auf dem Kronkorken. Du hast zugeschlagen, habe ich gerade schon gesehen.
Hier?
Ja.
Ist abgelaufen, ja.
Hast dich auf am Resteregal bedient heute?
Ja, also ich habe gedacht, da ja nur noch in dem Paket, das wir euch geschickt hatten, ein Bier übrig war und wir ja bestimmt ein Weilchen reden, schadet es nicht, sich zumindest noch ein weiteres Bier mitzunehmen. Und das habe ich dann auch getan und habe mich dann an dem Kühlschrank mit abgelaufenen Bieren bedient.
Daniel hat parallel eben auch schon mal ganz heimlich ein Zwischenbier weggezischt, oder?
Ja. Nee, ist nicht weggezischt, es ist eingeschenkt und dann mal probiert. Es ist nämlich...
Was hast du denn da?
Was Leckeres von der aus Schottland. Tempest Brewing.
Boah, das ist ja cool. Wer importiert die denn?
Komisch. Ist es vielleicht Brauer Düsseldorf?
Was? Das ist ja der Bierladen in Düsseldorf.
Das ist der Shit, dieser Laden.
Ich habe gehört, wenn du da mit der Untappd-App reinkommst, dann kriegst du Prozente.
Das stimmt nicht.
Nee, das stimmt nicht. Entschuldigung, das ist eine Falschmeldung.
Ja, Fake News. Das ist ein Sauer, wie da draufsteht, ein Peach Sauer. In dem Fall ist, glaube ich, auch noch 40 Mark auch noch mit drin.
Ja.
Finde ich sehr lecker. Ist schön fruchtig, hat auch noch so eine gewisse Sauernote, auch noch so eine gewisse Gärnote. Erinnert mich so ein bisschen, lustigerweise, so an Salzgurken ohne Salz. Finde ich. Und es ist ein sehr erfrischendes Bier. Kann man
schön... Ja, es ist...
Bist ein bisschen verliebt, ne?
Sauer ist eh immer gut. Von daher, das ist sehr lecker. Das ist wahnsinnig fruchtig. Sehr fruchtig.
Wobei, ich hätte heute ein Bier, was wir im Laden verkostet haben. Und um mal so ein bisschen diese ganze Schleichwerbung oder auch nicht so schleichende Werbung auszugleichen, um was Negatives zu sagen. Wir importieren ja auch Tiny Rebel aus Wales, was eine Brauerei ist, die unfassbar verrückte Biere macht. Also von Imperial Marshmallow Porter mit glasiertem Weihnachtsschinkengeschmack bis Bier, was nach Cola oder Apfelkorn schmeckt, ist da ungefähr alles im Repertoire. Und dann hatten wir heute ein Bier, der Stil nannte sich dann, also die nehmen das mit dem Bierstil, glaube ich, auch nicht wirklich ernst, Mango Lassi IPA. Und mein Kollege im Laden sagte, er hätte das gestern schon probiert, er hätte das total super gefunden und gesagt, probiere ich das auch mal. Und das war echt hart. Also du hast irgendwie in der Nase am Anfang, hast das so gerochen wie so ein fertiger Fruchtjoghurt mit Mango-Aroma. Dann hast du den Antrunk gehabt, da kam erst so eine richtig krasse Süße, dann kam eine ziemlich harte Fruchtsäure von dem Mangopüree, was sie da reingetan haben, und dann hatte das im Abklang noch irgendwie so ein künstliches Joghurtaroma. Und ich habe mir echt, echt schwer getan, das auszutrinken. Also es gibt manche Sachen, die sind so verrückt, da hört es dann nochmal auf.
Ja, aber also das ist ja zum Glück jetzt nicht so abgespaced, aber... Immer, also so ein Fruchtsauer, klar, ist auch ein bisschen wieder auch was Trendiges, aber in dem Fall fand ich sehr lecker. Find's immer noch sehr lecker, ich hab's ja immer noch.
Ja, das finde ich auch ganz toll, das ist auch schön ausgewogen, nicht so sauer, nicht süß oder so. Das ist echt lecker und echt erfrischend. Yep.
Justus, du hast mir gerade wunderbar den Boden geebnet für eine Frage, die ich mir notiert hatte für heute Abend.
Ja.
Und zwar kannst du jetzt nochmal deine Expertise als Experte in Sachen Craft Beer rauszimmern. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass ein Merkmal der Craft Beer Szene auch der ist, dass man im Prinzip sehr frei ist in dem, wie man, ja, bieruntypische Aromen mit reinbringt und wie man auch experimentell sein kann und darf und sich damit vielleicht auch einen Namen machen kann. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn so die wildesten Aromen und Geschmäcker, du hast eben schon so ein paar anklingen lassen, die dir bislang untergekommen sind. Also was waren so die verrücktesten Geschmacksnoten, die eine Brauerei irgendwie mit in ihr Bier gepackt haben?
Naja, also oft ist es so, dass irgendwas reingepackt wird und das klingt erstmal verrückter, als es dann schmeckt. Zum Beispiel, ihr hattet ja auch mal das Kessel Numa Stout von Tempest von uns geschickt bekommen, mit Austernsoße drin. Ich fand, das hatte so einen leichten Umami-Ton, aber du stellst dir als vor, oh mein Gott, die tun Austernsoße ins Bier. Das muss ja total abgedreht schmecken und dafür schmeckt es dann doch im Rahmen eines Imperial Stouts, finde ich, noch relativ normal nach Bier, ne? So, und ich glaube, zwei davon habe ich selber gebraut, nämlich
Thunfisch, Zwiebel und
na, fast. Du bist gar nicht so weit davon weg. Das war eine Gose, also so ein eigentlich traditionelles ostdeutsches Sauerbier, wo auch Salz noch mit drin ist. Und da war drin Bärlauch und das war hinterher noch nachvergoren mit Sultana-Trauben. Viele Leute wollten das erst gar nicht probieren. Manche Leute haben es probiert, als es noch zu jung war. Da konnte man es auch nicht wirklich trinken. Aber ich und ein paar ausgewählte andere Menschen haben das irgendwann sehr gefeiert. Und das andere, was es aber auch von anderen Brauereien gibt, was echt verrückt war, war auch eine Gose mit sauren Gurken, also quasi mit Salzgurken, die dann in der Bierwürze gesäuert sind. Und das war sowieso noch verrückter, weil es war nicht nur eine Gose, sondern es war noch ein Gose-Quass-Hybrid. Das ist so ein russischer Brottrunk. Also nur das Problem bei dem Bier war, dass ich habe immer noch ein paar Flaschen und die sind jetzt irgendwie so ein bisschen, also es ist glaube ich schon 3 Jahre her, dass ich das gebraucht habe. Die sind jetzt so ein bisschen ausgemildert. Die Säure hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Vielleicht doch noch ein bisschen malolaktische Gärung oder sowas. Aber das war echt super sauer und hat echt nach bösem Salzgurkenwasser geschmeckt. Und ich glaube, so diese Gemüsekombinationen sind am Ende des Tages dann doch das Verrückteste. Wenn irgendwelche Leute Schokolade oder Kaffee in so dunkle Biere tun oder wenn man irgendwelche Früchte oder Fruchtaromen oder von mir ist auch Cola und Apfelkorn, Kaugummi-Aromen in Bier tut, das klingt zwar irgendwie wild, ist auch dann leider ja manchmal auch künstlich und einfach nicht natürliche Sachen, die in Bier drin sind. Aber wenn man sowieso schon so fruchtige IPAs hat oder so, finde ich, verändert das jetzt auch nicht so viel. Also das Krasseste ist, wenn irgendwas nach eigentlich herzhaften Sachen schmeckt.
Da hatte ich, das habe ich glaube ich sogar ja auch hier im Podcast mal in einer der ersten Folgen getrunken. Das habe ich mir gerade nebenbei rausgesucht, so das Abgefahrenste, wo ich mich drin zumindest erinnern kann. Das war das Maple Bacon Coffee Porter von der Funky Buddha Brewery, die aus Florida kommen. Das war schon ziemlich abgefahren, weil das halt so ein Porter war, aber das hatte dann diesen Speckgeschmack noch irgendwie, ne? Das war so wie gesagt, das haben uns Freunde mitgebracht aus den USA. Das stand ja auch einige Zeit erstmal unten, weil ich mich da echt nicht rangetraut habe, zumal es auch eine große Flasche war. Aber den Abend, weiß ich noch, als ich es getrunken habe, war es echt so, dass man sagen konnte, okay, das war irgendwie, so schlecht war das gar nicht. Das passte dann irgendwie, diese Süße von dem Porter mit diesem Bake nach hinten raus, das war schon ganz interessant, auf jeden Fall. Guck mal, ich hatte nämlich noch eins von denen und das konnte man, glaube ich, gar nicht trinken. Also ich zumindest, das suche ich auch nochmal kurz raus. Und sonst, das was auch im ersten Moment, das hatte Justus gerade auch schon irgendwie so angesprochen, so dieses, ich hatte mal von Founders eins, dieses Canadian Breakfast Stout. Das ist auch, das waren auch ein Stout, wie gesagt, aber das war auch mit Kaffee und Schokolade und so, das war echt, das war auch irgendwie anders, ne? Das war auch, glaube ich, mit das teuerste Bier, was ich mir mal als Flasche gekauft habe, das hat über 10 Euro gekostet, also es ist jetzt, für mich fand ich
ja, aber die sind, also dieses KBS und CBS und ja, so, ja. Die sind auch wirklich lecker.
Ja, die sind lecker und das sagen, sind ja auch immer dann Serien und das war schon wirklich, es hat sich auch, also der wenn man weiß, da kostet die Flasche jetzt, sage ich mal, irgendwie knapp bei 10 Euro, die genießt man dann auch ganz anders natürlich, ne? Und oder was heißt anders, aber da denkst du so, okay, wow, und dann guckst du nach den Geschmacksaromen und die waren wirklich sehr gut ausgeglichen da, ne? Also die machen auch gutes Bier, das muss ich sagen. Also mir gefällt es zumindest. Ich gucke jetzt nur nochmal parallel, weiß nicht. Habt ihr, Daniel oder Jonas, irgendwelche abgefahrenen Sachen, wo ihr euch noch dran erinnern könnt?
Ich weiß nicht, es ist in dem Sinne jetzt nicht abgefahren, aber glaube ich für viele abgefahren, weil viele den Stil nicht mögen. Aber der Justus kennt es natürlich auch. Es ist nämlich eine schöne Duchesse de Bourgogne. es ist ein dunkles Sauerbier, das auch in so eine, es hat so einen Essigstich. Und das ist für viele, glaube ich, halt auch was ganz Merkwürdiges, dass ein Bier auch essigsauer sein kann. Dann hat es auch dazu noch so eine Holznote noch mit dazu. Ich finde, es ist eines mit meiner Lieblingssauerbiere, weil es so wahnsinnig komplex einfach ist. Aber du kannst, glaube ich, viele damit einfach jagen, weil du einfach, ja, es ist nicht als Bier, glaube ich, verortet bei Leuten. Und weil es einfach, die denken, dass es schlecht geworden ist.
Ja, man muss ja auch sagen, das, was dieses spezielle Bier, also das ist auch ein ganz spezieller Bierstil, den gar nicht mal so viele Brauereien brauen am Ende des Tages in Belgien. Dieses flandrische Rotbier, was das so besonders macht, sind halt ja auch Sachen, die selbst bei anderen Sauerbieren oder wild fermentierten Bieren als Fehler angesehen werden. Mhm. Also es ist immer essigsauer, also mit Acetobacter vergoren unter anderem, und es ist oft auch sehr stark phenolisch.
Ja.
Das kommt immer so ein bisschen auf den Batch drauf an, den man da gerade erwischt. Das kann halt irgendwie in so einem netten Marzipan-Aroma münden, das kann aber auch ausarten, dass du denkst, du hast da irgendwie einen Pinneken-Nagellack in Entferner in dein Bierglas gekippt oder so. Also das ist halt schon, wobei zum Beispiel meine Schwester, die mag diese ganzen Gose, Chöse, Lambic, was auch immer, überhaupt gar nicht, trinkt sie nicht, und das Duchesse de Bourgogne findet sie super. Also das ist aber, das spaltet, glaube ich, einfach die Geister. Du kannst das nur lieben oder hassen.
Ja.
So.
Das ist ja, weiß nicht. Ich hatte ja auch noch eine Frage an unseren Craft Beer Master hier. Das habe ich nämlich jetzt auch, glaube ich, gestern bei dir gesehen, weil du irgendwie so lustige Sammelaufkleber bekommen hast zu deiner Bestellung.
Das war eine Limo-Bestellung, ja.
Ja, deine Limo-Bestellung, genau. Aber ja, das mit Panini geht ja jetzt wieder los zur EM, und aber deine sahen irgendwie so ein bisschen eintönig aus, fand ich, ne?
Mhm.
Für so eine ganze Palette. Ich habe mich immer, und du hast es ja auch so ein bisschen beschrieben, so dass man, da war ja auch beschrieben, wie man diese Pfandaufkleber auf Dings, und da ist mir erst klar geworden, ich habe mich immer drüber geärgert, warum ihr oder auch andere das immer auf den RN-Code klebt und ich das dann nie scannen kann, aber nachdem ich das gestern gesehen habe, hat es bei mir auch Klack gemacht. Das macht natürlich
Wir kleben es tatsächlich nicht drüber. Es ist, ja. Es kommt auf die Biere drauf an.
Ja, manchmal, also hier auf dem hier ist es, da ist es nicht drauf. Ne?
Ja.
Also jetzt, aber bei anderen hatte ich es auch schon. Aber andere machen es ja auch so, die überkleben es halt. Ne? Und es muss natürlich überklebt werden, wenn es im Handel ist, weil die brauchen ja nur einen ERN-Code. Der andere ist ja dann nicht scannbar. Das ist ja das Problem, ne?
Ja, also bei uns ist das ein bisschen komplizierter. Wir haben erstmal in größeren Mengen drei verschiedene von diesen DPG-Pfand-Barcode-Aufklebern. So, der eine ist für 0,5 Liter Flaschen, der andere ist für 0,33 Liter Flaschen und kleiner. Und dann gibt es noch einen extra Aufkleber für alle Dosen, egal in welcher Größe. So. Und die haben aber alle den gleichen Barcode, und das kommt ja auch auf all diese Gebinde drauf. Das heißt, auf alle importierten 0,33er Flaschen, seien sie aus England, Irland, Kroatien, Italien, vollkommen egal, kommt dieses Ding drauf. Deswegen kannst du den Barcode damit nicht überkleben. So, weil dann könntest du es nicht mehr scannen. Dann würdest du ein Pfand einscannen, wenn du es in der Kasse hast. So, wir haben aber auch Biersorten, von denen wir so große Mengen importieren oder die so außergewöhnliche Flaschen haben, zum Beispiel diese irischen Biere von Dings hier, von Trouble, die so eine besondere Form haben, Dafür haben wir dann spezielle Aufkleber, die nur für diese eine Biersorte, sogar nicht nur für die Brauerei, sondern nur für diese eine Sorte verwendet werden. Und dann können wir das überkleben, weil dieser Aufkleber ist ja nur für dieses eine Bier.
Mhm. Okay.
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Ich wollte gerade
sagen. Und eine sehr, sehr zeitaufwendige Tätigkeit.
Kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt sehr nervig. Auf Dauer. Aber vielen Dank. Jetzt bin ich schlauer.
Dani, hast du noch eine Frage? Ansonsten hätte ich noch eine letzte.
Nee, mach du. Eine letzte.
Mach du, okay. mach du. Okay. Dann hoffe ich, Justus, dass du deine Glaskugel dabei hast. Vielleicht könntest du einmal kurz dran reiben und verrat uns doch mal, wo geht's denn hin mit den Craft-Bieren? Was werden die nächsten Trends?
Was die
deutet
nächsten
sich Trends? Irgendwo an am Horizont? Was kannst du uns exklusiv schon mitteilen? Wo geht die Reise hin? Was ist in einem halben Jahr oder in einem Jahr der heiße Scheiß?
Oder im Sommer. Es wird wärmer.
Außer gemeinsames Trinken.
Ja, ja, das wird, glaube ich, der größte Hype im Sommer, hoffentlich. Ne? Keep your fingers crossed.
Die Leute werden bei euch vorm Laden liegen.
Ja, wenn sie das wieder dürfen. ja. Die müssen jetzt 50 Meter musst du dich entfernen vom Laden, sonst darfst du dein Bier nicht trinken. Ja. Also wo ich heute noch mit meinem Arbeitskollegen drüber geredet habe, was ich beobachte, ist, dass auch schon bei den deutschen Craft-Bier-Brauereien die IPAs langsam wieder bitterer werden. Also wir hatten jetzt eine ganz, ganz lange Phase, wo es New England IPAs fast nur noch gab, also von Sachen, die neu aufgelegt wurden, sage ich jetzt mal, die wirklich, wirklich immer fruchtiger, immer süßer wurden, oft auch mit Laktose und wo du wirklich gar keine Hopfenbittere mehr geschmeckt hast. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so langsam dahin gehen, dass das sich so ein bisschen runterfährt. Das ist zwar alles noch trüb, das ist alles noch irgendwie New England oder Hazy oder was weiß ich, aber es ist so ein bisschen ausgeglichener und es ist vor allem viel, viel bitterer wieder. Und das finde ich persönlich gerade eine sehr positive Entwicklung. Ich glaube, dass jetzt auch die Craft-Bier-Brauereien in Deutschland anfangen, immer mehr untergärige Biere, also Lager, Helles etc. pp. Zu brauen. Burlo hat gerade einen Maibock rausgebracht. Das hätte man sich, glaube ich, vor irgendwie einem Jahr auch nicht vorstellen können, dass so eine Brauerei sowas macht. Und ich glaube, dass in Deutschland noch Luft nach oben ist für diese, sowas, was Daniel gerade ja trinkt, für so simple Sauerbiere, die dann noch mit Frucht angereichert werden. Mhm. Ich glaube, das werden so in absehbarer Zeit die Sachen sein. Also bitterere IPAs wieder, untergärige Biere mehr auch von Craft Beer Brauereien und diese Fruit Sours. Ich glaube, das sind so die Trends, die sich jetzt vergrößert werden, die es schon gibt, aber die noch wachsen.
Das glaube ich auch. Die Sour auf jeden Fall auch für den Sommer oder so, ne? Für heiße Tage ist es einfach angenehm, finde ich halt zu trinken irgendwie, ne? Ist einfach fruchtig. Man hat so ein bisschen Gefühl, dass eine gewisse Leichtigkeit im Bier ist. Und wenn man sich so ein bisschen eingetrunken hat auf diesen sauren Geschmack, ne? Dann ist das eine feine Sache.
Ja.
Habt ihr eigentlich eine Schankerlaubnis bei euch?
Nein.
Nein.
Also, das ist eine sehr lange Geschichte.
Okay.
Wir wollen aber, die haben, jetzt, kriegen die aber nicht.
Die Frage rührt daher, wenn wir jetzt zurückspulen vor Corona, wenn jetzt jemand ohne Ahnung bei euch in den Laden gekommen ist und was ich gesagt hat, hier, bin bereit, irgendwie einen Fuffi auszugeben, aber ich will wissen, was ich da kaufe. Habt ihr dem dann mal was probieren lassen oder geht das nicht bei euch?
Das darfst du sowieso immer. Also das kannst du im Grunde genommen jetzt bei Corona, um Gottes Willen, nur ganz in Ausnahmefällen, wenn jetzt jemand irgendeine wirklich teure Spirituose kaufen möchte und sich nicht sicher ist, dann können die mal in einen anderen Raum gehen und mal kurz die Maske abnehmen und da so einen Schluck probieren. Aber klar, vor Corona ist das ganz normal, das darfst du auch. Also wir haben auch eine Schanklizenz in Anführungsstrichen für Tastings. Das heißt, sobald dann wieder Innengastronomie öffnen darf in Düsseldorf, werden wir auch wieder Tastings bei uns im Laden machen, wo die Leute sich wirklich dann zusammen dahinsetzen können und Biere probieren. Und das können wir alles machen. Wir würden gerne auch so eine Art Barbetrieb machen, aber das sieht das Bauamt immer mal wieder positiver und dann negativer. Aber so richtig unsere Schanklizenz geben wollen sie noch nicht.
Ja.
Aber probieren kannst du immer. Also, wenn kein Corona ist.
Kannst du auch im Supermarkt auch, weißt, kannst du ja aufmachen.
Nein, also, falls Leute zuhören, die bei uns in den Laden kommen wollen, denn man sollte schon fragen, bevor man was probiert, ne?
Auf dem Discounter stand heute eine dreiviertel ausgetrunkene Flasche Ginger Ale oder so. Da habe ich auch gedacht. Ich meine, wenn man in Hannover auf dem Hauptbahnhof ist und da gibt es ja einen großen Discounter, das ist schon gruselig da, ne, wenn man da lang geht und man sieht, oh, hier werden die Kirschen gerade gegessen, denn das ist die Erdbeeren und so. Ne? Eigentlich hier auf dem Land ist es nur, aber das fand ich, gut, kann auch ausgelaufen sein, ne? Aber das fand ich schon ziemlich lustig irgendwie. Das war schon irgendwie, ja, ich weiß nicht.
Das ist so assi.
Sowas. So ein bisschen, Thema, ne? Gruselig, ne?
Beim Thema Verkostung muss ich immer an den Besuch unserer Freunde aus Schweden denken, die vor ein paar Jahren mal hier waren, das letzte Mal. Das sind Deutsche, die ausgewandert sind. Und dann waren wir hier in dem großen Edeka-Center und mein Kumpel wollte irgendwie ein, zwei Flaschen Wein kaufen und hatte aber null Ahnung und wusste auch nicht so richtig, was er denn braucht und so, und hat dann da eine Verkäuferin angequatscht. Und die Damen waren alle schon so ein bisschen ungeduldig und wollten weiter, weil sie irgendwie den Einkaufswagen schon voll hatten. Und er wollte aber da irgendwie einen Wein kaufen und er sich versah, befand er sich dann in so einem kleinen Privat-Tasting und die Verkäuferin hat ihm dann da irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Weine probieren lassen und er kam dann einigermaßen grinsend mit 2 Flaschen Wein wieder zum Einkaufswagen und war relativ angetrunken. Das war auf jeden Fall sehr lustig, wie schnell er da irgendwie in so einem kurzen Tasting verhaftet war.
Aber es ist ja schön, dass das geht, Bock, ne?
Die Frau. Ja.
Ja, aber es ist ja schön, dass es geht irgendwie. Sonst ist ja so dieser Dienstleistungsgedanke in vielen Bereichen in Deutschland nicht so weit vertreten, ne? Also muss man ja sagen.
Ich stell mir halt gerade vor, weißt du, du kommst da irgendwie vielleicht kurz vor Weihnachten und tust so, als würdest du irgendwie für die Festtage ein paar besondere Flaschen suchen, ne? Und dann lässt du dir dann eine halbe Stunde einen erzählen aus dem Burgund und lässt dir da irgendwie 10 Flaschen einschenken. Und am Ende gehst du mit so einer Plörre für 2,99 mit einer Flasche dann davon dann.
Mit einem Tetrapack.
Ja, den Blick der Verkäuferin möchte ich mal sehen.
Jonas, wir können ja dann mal demnächst einkaufen gehen, dann testen wir das mal, ob das geht.
Ja, und dann, wir können uns ja vorher so ein paar nervige Fragen aufschreiben.
Sehr gut, genau. Ach ja.
Sag mal, Daniel, ich habe von diesem ganzen Gerede über Alkohol, habe ich irgendwie Hunger bekommen.
Hast du Hunger?
Mhm. Hast du Hunger? Ja, ich jetzt. Spontan wären jetzt so ein paar Rezepte ganz passend. Hast du vielleicht eine kleine Sammlung dabei?
Was hätte ich denn das?
Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es noch nicht vorgestellt. Und es passt auch wieder hier in diesen Kontext hier mit so Sauferei auch ganz schön mit rein.
Sauferei.
Ist ja so. Nämlich ein schönes japanisches Kochbuch in diesem Fall. Nämlich für eine Izakaya-Küche. Izakaya sind japanische Kneipen, was man halt eben auch dann so zum Sake, Bier, Shochu, wie auch immer,
auch, das dann gibt's noch ja auch
konsumieren kann. Ist ja auch immer eine etwas minimalistische Richtung des Essens. Und was da nämlich drin ist, weil wir waren ja bei Kartoffelsalat. Und hier ist ein sehr, sehr leckerer japanischer Kartoffelsalat auch mit drin. Den sollte man mal machen.
Dann würde ich gerne mal das Rezept dazu haben.
Ich lese es dir vor. Nein, mache ich nicht.
Danke.
Nee, aber das...
Was du erzählst das, was mir doch nachher so wieder...
Nochmal nicht alle zusammen. Du erzählst
mir doch nachher, dass das...
Jetzt traut sich keiner...
Nee. Was isst man denn da noch so zum Bier?
Was isst man noch zum Bier? Es gibt zum Beispiel auch so Tofutaschen, frittierte Tofutaschen mit Raclette-Käse. Fand ich auch sehr spannend. Dann gab es noch Spinat mit schwarzer Sesamsoße zum Beispiel.
Ja, so.
Miso-marinierter Fisch. Overnight, über Nacht getrockneter Fisch. Cremige Krabbenkroketten.
Oh ja, würde ich auch nehmen.
Was war noch geil? Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch schon mal so Daikon gemacht.
also japanischen Rettich.
Rettich.
Mit einer Miso-Hackfleischsoße. Ist ja auch gerade wieder. Das sieht so aus. Das ist sehr lecker.
Oh ja.
Das kann man wahnsinnig gut essen. Und vielleicht auch noch was typisches Japanisches. Die hatten hier auch so ein
Sushi.
Nicht Sushi. Das gibt es im Izakaya nicht. Nice. Das fand ich aber.
Ein Bistro-Baguette vielleicht? Ist doch Kneipenfutter.
Irgendwas aus dem Automaten.
In welcher Kneipe gibt es denn Bistro-Baguette?
Was? Früher.
Früher
gab es das doch bestimmt.
In den 90ern gab es hier in Hannover in den Kneipen immer so überbackene Baguettes.
Das ist doch cool.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker.
Bei uns gibt es immer nur Metappen.
Metappen.
Oh, Schätzlein. Halvan.
Hier das auch nämlich, das ist sehr lecker. Auch hier so eine Hühnerbrust mit einer gesalzenen Pflaumenpaste. Umme.
Umme. Nehme ich auch.
Für
Umme. Kostet nix.
Für Umme.
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 Ja.
Die Pflaume.
Sehr lecker. Salzige Pflaume.
Ja, stimmt. Sind wir unfassbar
teuer. Daniel, die Pflaumen magst du ja, ne? Wissen wir ja schon. Salzig und trocken müssen sie sein.
Hier ist noch eins. Das ist noch besser. Das da.
Corn Dogs?
Nee.
Roll Chicken.
Ah, jetzt sehe ich das.
Mit Shiso und Umme.
Ah, okay. Ich glaube, wenn Daniel so weitermacht, wird er heute noch sich was zubereiten. Der sieht schon wieder so
begierig
aus. Nach Umme, genau.
Weiß ich noch nicht.
Oder was Chinesisches.
Könnte eher passieren.
Das ist gemein, ihn damit aufzuziehen, er merkt es nicht.
Schöne Thunfischpizza mit Sojasauce oben drüber, ne?
Nee, aber das Lustige ist ja, ich habe dem Justus ja auch schon erzählt, was ich euch hier für diese Convenience-Food-Sache ja noch...
Oh Mann, ey. Weißt du, was so... Wir haben
nichts.
Nee, das wir erklären das nochmal. Aber bei Daniel muss man ja auch echt Angst haben, dass er das so gut meint und dann übers Ziel hinausschießt und man, das ist echt, weiß ich nicht, aber... wenn ich das jetzt aussuchen müsste, und ich habe es mir noch nicht ausgesucht, ich habe mir so ein paar Gedanken vielleicht schon gemacht oder so, dann würde ich überlegen, okay, mache ich was, wo ich sage, okay, das ist gut und ich schick's ihm, oder sage ich, da ist noch irgendwo so ein Stachel von so einem miefigen Mieffisch drin, das müssen wir nochmal irgendwie ausgleichen. Aber wir werden es gucken. Naja.
Ja,
ich glaube, wir sind so langsam am Ende, ne? Irgendwie 40. Ja. Folge. Wieso, weshalb, warum? Vier Superhelden.
So schnell kann's gehen.
Auf Abwägen. Mhm. So schnell kann's gehen. Daniel, du fühlst dich noch gut, ja?
Natürlich, bin super. Also ich fühle mich...
Ah. Du, ich finde, du siehst auch irgendwie gut aus, ne, so.
Ja. Als hätte ich praktisch so... ein bisschen mehr DNA in mir drin als sonst.
Ja, so. Das Redmond oder wo die da sitzen.
Ja,
genau.
Krieg ich am Mittwoch auch.
Sehr gut.
Lebensmitteleinzelhandel, ne?
Ah,
das ist teamrelevant. Ja, müssen
wir arbeiten. Ja. Lebensmitteleinzelhandel kriegt erst ab 17. bei uns hier. Aber ab 31. Bin ich auch dran. Ah, geht's los. Gucken wir mal.
Ja, Justus, auf jeden Fall. Ja.
Ja, Justus.
Herzlichen Dank schon mal, ne, für deine Zeit, dass du uns
im
Double IPA Header unterstützt hast.
Mit deinem Fachwissen, ne?
Genau. Ich denke, da hat der ein oder andere Hörer, die Hörerin was mitnehmen können.
Mit Sicherheit. Das ist wirklich geballt. Und wir hoffen, dass im Hintergrund es diesmal auch ein bisschen ruhiger ist. Das ist nicht so musikalisch untermalt.
Heute war keine Musik, ein kleinerer Raum, das Mikro schön aufgestellt.
Ja, ich finde es auch irgendwie, es hat so ein bisschen was Rustikales bei dir auf der Toilette, finde ich gut.
Das ist die Küche.
Ach so, okay.
Toilette. Ja,
gut, Toilette.
Unser kleiner Charmeur aus Brelingen, ja.
Ja. Alles gut. Alles gut.
So ist ja. Das hier, wenn man zu Gast ist. Ne? Letztes Mal hat das Bier nach Aschenbecher geschmeckt. Diesmal
sitzt das, auf der Toilette. Das war ich aber nicht. Das war der Kollege hier aus Hannover, der manchmal echt so mit dem Baseballschläger rumläuft.
Ja. Für Taktgefühl sind wir bekannt hier im Podcast. Und ich würde gerne, bevor wir hier gleich den Deckel zumachen, würde ich gerne noch unsere Hörer vorwarnen. Wir werden zeitnah wieder einen Gast haben. Und für alle Freunde, Freundinnen des Podcasts, die vielleicht mit Bier nicht so viel anfangen können und lieber Wein trinken, die frohe Kunde. Es könnte sein, dass es sich um Wein dreht. Und daher unsere Bitte an euch, schreibt uns doch nochmal eure Fragen zum Thema Wein oder Weinanbau an misoweshalbwarum@gmail.com oder per Instagram, per Facebook oder wie auch immer. Dann haben wir vielleicht für unseren Gast noch die ein oder andere Hörerfrage. Das wäre doch ganz nett.
Ja. Und die Milzschnitten nicht vergessen.
Genau. In diesem Sinne, Justus, vielen Dank. Ne?
Ja.
Vielleicht beehrst du uns einmal wieder, wenn es neue Trends gibt in der Craft-Beer-Szene. Und vielen Dank
vielleicht
für eure Zeit.
Vielleicht werden wir Justus ja auch irgendwann mal in Real Life kennenlernen, wenn dieses Corona vorbei ist. Ne?
Ja, dann sehen wir, dann gehen wir zusammen in die Badewanne.
Oh,
das wird aber voll.
Mann, da freue ich mich schon drauf. Es wird ja, können wir uns einen Whirlpool mieten fast. Mit allen zusammen. Gucken wir mal.
Da braucht der Jonas einfach nur was mit Laktose.
Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir euch ins Wochenende. Und wieso, weshalb, warum? Folge 40. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Es sagen Tschüss der Daniel.
Tschüssi.
Der Jonas.
Auf Wiederschauen.
Unser Grandmaster Craft Beer, der Justus.
Schüsseldorf.
Und ich, Philipp. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben. Thank you.